Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit dem Support von Biodynamic. Schöne Grüße und Mighty Matze Matthias Botthoff.
Hallo Carsten, ja, ich freue mich mal wieder über eine Talkrunde mit dir, wobei ja, ich mir so ein bisschen Sorge mache, worüber wir heute reden wollen, weil leider hatten wir am letzten vergangenen Wochenende keinen so wirklich richtigen Event, über den wir quatschen können, oder?
Ja, ich habe mir da schon länger eigentlich was vorgenommen. Also jetzt, wo du sagst, du weißt nicht, worüber wir reden können. Ich habe eigentlich schon länger vor, mal über ein Erlebnis zu sprechen. Und zwar war ich mal, wie man es vielleicht schon mal mitbekommen hat, in Prag.
Oh nein, hör auf, die ersten schalten jetzt schon wieder ab, wenn du anfängst. Das ist ja tödlich. Also da aber, kann man uns, glaube ich, keine Freude machen.
Aber ich habe gehört, ich habe irgendwo gelesen, Volkov hat das, glaube ich, gepostet, Alexander Volkov, dass die UFC im März nach Paris kommt. Das ist wieder so ein Event, wo man sich eigentlich denkt, Mensch, ist ja eigentlich gar nicht so weit weg. Also natürlich, wenn man jetzt im Nordosten lebt, dann ist es weit weg. Aber ab Paris habe ich mir echt überlegt, ab Januar soll MMA dort ja legal werden. MMA ist in Frankreich ja nicht mehr legal, ne?
Ja, ist krass. Kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass sowas wie ein MMA noch ja illegal sein soll. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie da drüben trainiert wird und was die Athleten machen. Also ja, kurios. Ich bin da jetzt auch nicht so im Fachgebiet drin. Also ich war schon lange nicht mehr in Frankreich oder habe mich da mit Sportlern in Frankreich unterhalten. Aber wenn du das jetzt so sagst, dass es bis dato da mehr oder weniger illegal war oder ist, finde ich das schon kurios, ehrlich.
Ja, also das Trainieren an sich nicht, sondern ich denke, diese Käfigkämpfe zu veranstalten. Wir erinnern uns ja, die UFC war jetzt 2019 erst das dritte Mal in New York. Das vierte Mal. 2016, 2017, 18 und 19. Und vor 2016 war MMA im Staate New York auch illegal. Deshalb war es 2016 das erste UFC-Event in New York. Ich weiß nicht, ob das erste UFC-Event überhaupt, aber auf jeden Fall das erste UFC-Event nach sehr, sehr langer Zeit. Auch ziemlich interessant eigentlich, dass MMA doch ja gar nicht mal überall erlaubt ist, aber gleichzeitig ein riesen populärer Sport ist und Stars wie Conor McGregor oder Khabib Nurmagomedov weltweit bekannt sind. Das ist wirklich krass.
Und natürlich, logischerweise, klar, das Training kann ja niemand nachvollziehen, was da in den Hallen und Sportclubs trainiert wird. Natürlich sprechen wir dann, wie gesagt, von den offiziellen Veranstaltungen, wo halt dann Wettkämpfe ausgetragen werden. Die waren wohl bis dato in Frankreich verboten. Und ich kann mich zurückerinnern, ich bin ja schon sehr, sehr lange UFC-Anhänger, Fan und auch zu einer Zeit, als es noch kein Social Media gab. Und da meine ich mich erinnern zu können, dass es auch Zeiten gab, wo es weitestgehend in den USA verboten war, wo man dann ausgewichen ist nach Brasilien, hat da viele Veranstaltungen gemacht, weil man in den USA keine Lizenzen, keine Genehmigungen für Veranstaltungen bekommen hat. Dann hat man versucht, in den USA ein bisschen zu tricksen. Ich habe mal die Gerüchte gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht hast du da mal was gehört, dass man innerhalb der USA in die Gebiete der Indianer ausgewichen ist, in die Indianerreservate und da gelten dann wohl andere Gesetze und dann konnten sie da wieder Veranstaltungen machen. Also es war ein langer Kampf, auch in den USA, bis das wirklich dann überall die Anerkennung hatte und überall erlaubt war. Und wie du gerade schon sagst, New York war dann, glaube ich, der letzte Staat in den USA, der sich da verschlossen hat und dann 2016 auch die Erlaubnis, die Genehmigung erteilt hat.
Ja, ich bin ehrlich, ich kenne mich mit Geschichte nicht so gut aus, beziehungsweise ja, natürlich kenne ich mich mit Geschichte aus, aber ich weiß nicht, ich meine, die UFC gibt es jetzt nicht so lange. Sie haben letztes Jahr die 25 Jahre gefeiert.
Ja.
Deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt mit diesen Indianer-Geschichten stimmt.
Ich glaube, ich habe das damals nur am Rande mitbekommen, aber wie gesagt, da gab es halt noch kein Social Media. Da hast du das um 100 Ecken gehört oder hast es dann irgendwo mal
Ja.
gelesen oder bei meinen USA-Reisen hat man mir das dann erzählt. Und wie gesagt, ich möchte daran erinnern, ich bin schon etwas älter mit meinen 48 Jahren. Das war damals gar nicht so einfach wie heutzutage. Heutzutage gehst du ja auf YouTube und kannst dir die Kämpfe anschauen. Du kannst dir auf Twitter und überall Informationen ziehen. Das gab es ja damals nicht. Damals war dann mehr so stille Post. Und bis das dann irgendwann nach Deutschland kam in die Fight-Szene oder wenn ich mal rübergeflogen bin und habe dann irgendwelche Dinge in Erfahrung bringen können, das waren halt unheimlich lange Wege. Und du konntest halt nichts nachprüfen. Du konntest halt nur davon ausgehen, wenn du da
Ja.
irgendwo warst, der hat das erzählt, der hat das erzählt. Also war eine ganz andere Zeit als das, was wir jetzt erleben.
Stimmt absolut. Was ich auch mal mitbekommen habe, ich glaube, das stimmt sogar tatsächlich. Es gibt ja diese Nevada State Athletic Commission. Und weißt du, wer früher, glaube ich, Vorsitzender war? Warte, ich muss kurz gucken, ob das. Ich muss kurz gucken. Ah ne, wer ein Commissioner war. Ein Commissioner der Nevada State Athletic Commission war Lorenzo Fertitta.
Ah,
Ja.
Mitbesitzer der UFC.
Genau, oder halt ehemaliger Besitzer damals der
Ja.
UFC. Ganz interessant, dass halt, ja, in der Commission, die halt neutral ist. Ja, einfach der Fertitta drin saß. Es gab ja die Fertitta-Brüder und Dana White, sie waren die Besitzer der UFC, dann aber 2016 oder so verkauft.
Ich glaube, was da hinter den Kulissen alles passiert ist, das wissen nur sehr wenige
Ja.
und ja, letztendlich müssten wir dann Dana White mal in unseren Podcast holen.
Ja, ich kann
Der
ich.
könnte uns einige spannende Sachen bestimmt erzählen. Und wie gesagt, es war nicht so einfach mit der UFC, das alles am Leben zu halten. Die hatten schon sehr,
Ja.
sehr viel Gegenwind. Und ich erinnere mich an die Zeit hier in Deutschland, als die UFC zum ersten Mal nach Deutschland kam. Da war das ja in jeder Fernsehsendung, ob Stern-TV, Spiegel-TV
Ja,
und
klar.
da
So.
überall war es drin und man hat sehr, sehr schlecht über die UFC gesprochen. Man hat natürlich dann diese Bodenaktionen gezeigt, wo Sportler auf dem Boden liegen und kriegen ins Gesicht geschlagen. Und also man hat ja die Wiedergeburt des Teufels praktisch hier in der Verkörperung der UFC und die Verrohung der Gesellschaft und unsere Kinder müssen
Ja,
geschützt
aber
werden
das war doch früher
davor.
überall so. Das war ja jetzt nicht. Die Leute haben es ja nicht auf MMA abgesehen, sondern es war ja allgemein früher alles ein bisschen komplizierter und strenger. Man lebt heute ja doch in einer sehr lockeren und offenen Gesellschaft, was als früher natürlich einfach anders war. Und klar, MMA hat immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen, ist aber doch schon in Deutschland auf einem sehr guten Weg. Ich meine, ich habe gesehen, was bei der GMC in Oberhausen los war. Also die Halle sah wirklich voll aus und da waren wirklich viele Leute und MMA ist auch auf einem sehr guten Weg, auch dank der Arbeit von ProSiebenSat.1, da die das über RAN Fighting und ProSiebenMax sehr gut veröffentlichen und sehr gut in Szene setzen.
Auf jeden
Nichtsdestotrotz,
Fall. Ja, da wird wirklich
ja.
viel dran gearbeitet. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Fürsprecher, aber es geht halt doch noch im Vergleich zu anderen Ländern in sehr, sehr langsamen Schritten. Und schaut man sich die
Ja.
Popularität zum Beispiel in USA oder Brasilien an, das ist schon spektakulär, was
Ja,
die
aber
Kämpfer, die Sportler dafür eine Anerkennung genießen.
natürlich, aber der Unterschied ist natürlich auch, Brasilien hatten Anderson Silva, Amanda Nunes, José Aldo, Renan Barão, Wanderlei Silva und wen auch immer. In Deutschland hast du keinen. Ne? In Deutschland hast du halt keinen Topstar in der UFC. Als Klitschko damals noch geboxt hat, lief Boxen zur Primetime auf RTL. Natürlich, da war Boxen auch in aller Munde. Jeder wollte zum Boxtraining und so weiter. Und er hätte Deutschland einfach mal einen, ja, deutschen McGregor in der UFC. Von diesem
Ja,
Popularitätsle, es musste nicht mal McGregor sein.
gebe ich dir vollkommen recht. Es ist tatsächlich so, dass viele Sportarten sehr abhängig sind von einer Persönlichkeit. Und du hast gerade das Boxen angesprochen. Ich meine mich erinnern zu können, das ging halt damals dieser Boom los hier mit Henry Maske. Kannst du dich wahrscheinlich nicht daran erinnern, warst du noch zu jung für. Aber da war dann tatsächlich von verschiedenen deutschen Boxern, auch ein Axel Schulz, ein Henry Maske, Ich könnte noch 3, 4 weitere Namen nennen. Die waren auf einmal populär, die waren Weltmeister. Und dann haben Fernsehsender wie RTL, ARD und ZDF dann wirklich angefangen, große Übertragungen zu machen. Samstagabend waren Boxkämpfe. Also es hat einen riesen Hype gegeben. Und ähnlich kennen wir das ja auch von der Formel 1 mit einem Michael Schumacher im Tennis, mit Boris Becker und. Und wenn wir vielleicht irgendwann mal jemanden haben, der so eine Position, so eine Stellung in der UFC hat, dann könnte es vielleicht auch sein, dass nochmal so ein Riesenhype hier nach Deutschland kommt. Und das würde natürlich dem Sport und uns allen, die damit zu tun haben, gut tun.
Klar, ich meine, es muss ja nicht mal ein brutaler Superstar sein. Schauen wir uns einfach mal Michael Bisping an, was er für das MMA in Großbritannien getan hat. Ich meine, die UFC kommt jedes Jahr nach London, nach Liverpool, nach, ich weiß nicht, einfach nach England, mehrmals, nicht nur einmal im Jahr. Und warum? Weil die Leute vor allem, denke ich, durch Michael Bisping aufmerksam auf die UFC wurden. Michael Bisping hat halt auch wirklich ganz oben mitgespielt, war Champion und so weiter. Und natürlich ist es in Deutschland anders, wenn die deutschen Kämpfer noch in den Prelims kämpfen und so weiter. Klar, wir haben jetzt in Österreich Alexander Rakic, der jetzt gegen Volkan Özdemir kämpft und damit dann auch in die Top 10 kommen wird. Und es ist der beste deutschsprachige Kämpfer in der UFC. Ich glaube, darüber braucht man sich gar nicht streiten. Er ist der einzige deutschsprachige gerankte Kämpfer in der UFC. Das heißt ja schon genug. Ja. Und ich glaube aber nicht, dass selbst wenn Rakic sehr weit kommt, natürlich ist er schon sehr weit, aber wenn wir jetzt davon reden, dass er wirklich Top 3, wenn nicht sogar ein Kampf gegen Jones oder sowas, er würde dennoch in Deutschland, denke ich, nicht so populär werden, in Österreich schon. Aber ich denke, in Deutschland, so blöd es vielleicht auch klingen mag, aber will man im Mainstream quasi auch einen deutschen Star, der mit der deutschen Flagge einläuft?
Das ist aber ganz normal. Ich glaube, das will man in jedem Land. Das war ja damals, wie gesagt, mit Henry Maske ähnlich. Das war halt so der Gentleman-Boxer, der Vorführ-Kartoffeldeutsche. Der passt natürlich da gut ins Bild rein. Und da haben sie natürlich auch die Medien, die Presse, die Werbepartner haben sich da drauf gestürzt. Und ähnlich wäre das in Deutschland auch, da gebe ich dir vollkommen recht. Der Mensch ist halt einfach so gestrickt, der braucht dann so einfache deutsche Gesichter, mit denen er sich halt identifiziert wahrscheinlich.
Ja, und jetzt ist Klitschko nicht mehr da, jetzt zeigt RTL auch kein Boxen mehr. Und jetzt interessieren sich viel weniger Leute fürs Boxen, als damals, als Klitschko noch geboxt hat.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Wie gesagt, wir brauchen diese Charaktere, wir brauchen diese Typen, die halt einfach Interesse, Medieninteresse auf sich ziehen. Und dann hat man auch mal die Hoffnung, dass vielleicht auch mal wieder größer in Deutschland wird. Und ich bin mir auch sicher, der UFC würde es auch leichter fallen, wieder ein Event in Deutschland zu machen, wenn wir 1, 2 Zugpferde, tolle Kämpfer in Deutschland hätten.
Ja, ich denke, die hat die UFC schon. Also wenn die UFC da einen Nasrat Haqparast in Hamburg antreten lässt oder Khalid Taha.
Der zieht schon Publikum, klar, auf jeden Fall, ja.
Er zieht halt viele, zwar schon viele Fans, aber ich denke, das alleine zum Beispiel als Main Event reicht nicht.
Nein.
Denn dann braucht es halt doch ein Darren Till. Reden wir doch einfach über Darren Till, der jetzt auch in den Main Events der britischen Fight Nights kämpft. Ne? Und man braucht einfach jemand, der gerankt ist. Ich denke, das ist für die Leute wichtig, eine Zahl.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass Darren Till natürlich mit im Sog von Michael Bisping, das sind ja die ganzen Athleten, die damit hochgekommen sind. Und schaut mal, wie viele Jahre Michael Bisping richtig, richtig hart arbeiten und kämpfen musste, bis er diese Stellung hatte und Top-Events nach England ziehen konnte.
Ja.
Angefangen bei Ultimate Fighter, da sich dann nach oben gearbeitet, dann gekämpft. Er hat unheimlich viele Kämpfe gemacht, hat auch viele harte Niederlagen einstecken müssen, hat sich immer wieder zurückgekämpft. Und auch da kenne ich die Geschichten. Bin mir auch nicht sicher, ob es zu 100% stimmt, aber Michael Bisping war halt auch finanziell wirklich am Boden und hat Dana White förmlich angebettelt. Und Dana White hat ihn dann finanziell unterstützt, damit er überhaupt weiter trainieren kann und machen kann und tun kann. Und er hat dann wirklich jeden Kampf angenommen, hat sehr, sehr viele Kämpfe gemacht. Korrigiere mich, wenn ich da mich irre. und hat da echt ein Programm hingelegt über viele Jahre hinweg. Und das trotz Verletzungen, die er hatte und Probleme, die er hatte, dann nachher die schwere Augenverletzung. Er hat nie aufgegeben, war immer ein fairer, korrekter Kämpfer. Also, wie gesagt, eigentlich toller Typ, kann man sagen, oder?
Ja, man muss auch dazu sagen, Michael Bisping ist tatsächlich mit einem Auge Champion geworden. Das ist schon sehr beeindruckend.
Ja.
Da kann man, natürlich sagt er es nicht offen, denn dann, das würde sehr viele Probleme geben. Aber, naja, wenn er das in Glasauge rausploppen lässt, da kann man sich denken, dass er das schon länger hat. Und vermutlich seit dem Kampf gegen Vitor. Ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher.
Ja.
Ja, eigentlich eine interessante Diskussion. Man braucht halt wirklich ein deutsches Zugpferd. Man braucht halt jemand, der gerankt ist. Die Leute wollen eine Zahl, die Leute wollen sagen, ja, das ist der 11. Beste in seiner Gewichtsklasse.
Ja.
Ne? Man kann halt, ja. Gut, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, die UFC kommt bald nach Deutschland. Wobei, ich habe es halt schon mal erläutert, ganz ehrlich, mir ist es angenehmer, wenn sie nach Prag kommen als nach Hamburg. Ne? Ist kein Witz, kein Witz,
Nein,
ne?
ich hab's
Deutschland.
lieber in Deutschland.
Ja, aber ne, wenn ich es nach Prag kürzer habe, weißt du, dann ist es halt für mich angenehmer und hätte natürlich schon Bock auf eine deutsche Fight Night. Ja, in Köln oder sowas wäre mal cool. Hamburg waren sie jetzt zwei, wenn nicht sogar dreimal in Folge.
Ich war jedes Mal da und mir hat's sehr gut gefallen hier in Deutschland. Waren tolle Veranstaltungen. Kann ich jetzt nichts Negatives drüber sagen. War auf alle Fälle ein Erlebnis und ich kann es nur jedem Fan ans Herz legen, wenn ihr mal die Option habt, so ein Event live anzuschauen, auch wenn ihr nur hintere Plätze habt und nicht wie der Carsten ganz vorne auf dem Platz. Auf welchem Platz hast du nochmal gesessen? Von
Ja,
wem?
Moment. Nicht ich auf einem Platz von jemand anders, sondern Herb Dean saß auf meinem.
Oh, das ist ja eine
Ja.
Frechheit. Nein, wie gesagt, ich habe natürlich andere Plätze gehabt jetzt als du, aber trotzdem, allein diese Atmosphäre, diese Stimmung mitzuerleben und dann dieses Oktagon in der Mitte zu sehen und es ist einfach toll
Ja.
und wie
Es
gesagt,
ist
gönnt euch das mal, nur mal so am Rande erwähnt.
auch geiler, weiter hinten zu sitzen als ganz vorne, weil ganz vorne, ja, da kann man halt nicht so ausrasten, nicht so jubeln, weil, naja, weil man halt ganz vorne sitzt. Und wenn man einfach hinten sitzt, da hat man immer noch eine perfekte Sicht auf das, auf den Fight, wenn nicht sogar noch besser. Weil, ja, wenn man unten sitzt, hat man Pech und der Kameramann steht vor einem. Das ist halt ärgerlich, ne? Ich glaube, ich spreche da aus Erfahrung.
Kann schon mal sein, ja.
Ja.
Gut, ich will jetzt
Aber
auch nicht zu sehr
lass uns Thema
ausschweifen und
wechseln. Wir
erzählen, wo es
wiederholen
gesessen habt.
halt wieder alles, was wir halt letzte
Eben.
Woche
Du
schon
erzählst
gesagt
ja zu
haben.
gerne von
Ja,
Braten. Aber
deshalb.
kommen wir zu aktuellen Themen. Ich denke, wir müssen auf alle Fälle ansprechen, dass jetzt der Kampf Khabib gegen Ferguson, ja, der ist fest, oder?
Ja, Ferguson hat unterschrieben, der hat Bock und hat auf jeden Fall schon mit ordentlichem Trash-Talk losgelegt, muss man an der Stelle sagen. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, was ich halt witzig finde, wenn die Leute, Khabib hat ja auch sehr viele neue Fans dazu bekommen und so weiter. Und naja, das sind halt alles Leute, die McGregor nicht mögen und sagen, ach, der macht zu viel Trash-Talk, dieser McGregor, der kann nur labern und was weiß ich. Und meinten halt, ja, ein Kampf gegen Tony unbedingt. Tony, so ein super Typ, ich freue mich auf diesen Fight. Ich finde es aber zu witzig, wenn diese Leute jetzt bemerken, dass Tony auch ein richtig großer Trash-Talker ist. Und Tony zum Beispiel jetzt gesagt hat, was hat er da nochmal genau gesagt? Er bringt Khabib dazu, dass er Blut pinkelt oder sowas. Und ja, ich finde es einfach zu witzig, dass diese neuen Fans, die Tony gar nicht kennen und dachten, ja, super geiler Typ, voll respektvoll und so weiter, wenn die das mitkriegen, ne, dann sind sie total enttäuscht. Weiß nicht, einfach ein witziger Gedanke. Tony Ferguson, großartiger Trash-Talker, eigentlich ein witziger Typ. Ein crazy Dude, der natürlich die größte Chance hat, gegen Khabib zu gewinnen, wie sonst keiner. Ich bin mal gespannt, auch wenn ich halt denke, come on, Khabib hat 28 Mal gewonnen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt verlieren wird. Wenn ja, dann wäre das natürlich eine unfassbare, ich will nicht sagen Sensation, sondern dann wäre das einfach ein unvergessliches Erlebnis für jeden MMA-Fan, denke ich, der da vorm Bildschirm sitzt oder live in der Arena. Wenn es heißt, entweder wenn es heißt 28 zu 1 oder 29 zu 0. Denn wenn Khabib gegen Tony gewinnt, dann kann man gar nicht mehr gegen Khabib argumentieren. Dann muss man sagen, Khabib ist, wenn nicht sogar das beste Lightweight, welches die UFC jemals hatte. Er hat McGregor besiegt, er hat Poirier besiegt, er hat dann Tony Ferguson besiegt. Dann kann man nichts mehr sagen. Es sei denn, Tony gewinnt, dann ist Tony quasi der Beste.
Vollkommen richtig. Also ich würde jetzt gern irgendwie da widersprechen, aber du hast es perfekt wiedergegeben. Es wird auf alle Fälle ja ein absoluter Ausnahmekampf. Und ganz klar, Tony Ferguson ist der spektakulärere Kämpfer. Da bin ich mir sicher. Aber Khabib ist halt der sicherere Kämpfer, der immer einen perfekten Gameplan hat und ja, von der Art und Weise, wie er vorgeht mit seiner Strategie, seine Kämpfe zu gewinnen, ist es einfach sehr, sehr, sehr schwer, ihn zu besiegen. Und ich weiß nicht, ob das ein Tony Ferguson schaffen kann und wird. Das ist ja das Spannende an der Sache. Aber er ist aktuell, glaube ich, auch der einzige noch, der in Frage kommt, halt Khabib vom Thron zu stoßen, oder?
Ja, McGregor hatte seinen Shot, er hatte seine Chance, hat er miserabel genutzt. Und dementsprechend, was mich aber auch wundert, die Leute freuen sich wirklich viel mehr, habe ich das Gefühl, viel mehr auf Khabib vs. Tony als auf McGregor Cerrone. Und das überrascht mich.
Na, das überrascht mich nicht. Also,
Finse?
ja, aber Khabib gegen Ferguson, das ist einfach ein Riesenkampf.
Ja,
Das
das
ist
ist
einfach ein
halt
Ding.
Spannung pur, ne?
Das ist Spannung pur. Und wie oft wurde der Kampf jetzt schon angekündigt und dann doch wieder abgesagt? Also,
Viermal.
die
Ja.
Leute, das ist jetzt Anlauf Nummer 5. Ich glaube, das hat es auch noch nicht gegeben in der UFC-Geschichte. Und ja, es ist einfach, ich meine, Tony Ferguson ist auch einfach ein interessanter Charakter, ein spektakulärer Kämpfer. Und wie es immer so ist, man wartet ja förmlich darauf, dass der Champion irgendwann ja seinen Meister findet. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Das ist aber eigentlich nicht böse gemeint, aber irgendwie sind wir so drauf. Das ist bei GSP so gewesen, das ist bei Anderson Silva so gewesen. Man wartet immer, jetzt auch bei John Jones ist es wieder so, man wartet praktisch darauf, wer ist es denn nun, der es als erstes schafft, diesen Überfighter, wovon wir ja schon, wie gesagt, einige hatten. Ich denke, man kann da durchaus GSP, Anderson Silva, John Jones so in einer Liga mit Khabib nennen. Das waren alles so oder sind so Überfighter, wo man denkt, wie lange hält deren
Ja.
Siegesserie an? Sind die unbesiegbar?
Genau, und Thiago Santos hat da schon dran gekratzt. Und klar, wir wollen einfach. Ich weiß nicht, aber man will, wenn jemand lange unbesiegt ist und immer gewinnt, so ein FC Bayern. Viele Leute wollen FC Bayern verlieren sehen, aus Prinzip.
Ja.
Und ich denke, so wollen viele auch Khabib einfach aus Prinzip verlieren sehen. Weil natürlich, es geht immer um die Frage, wer bricht diesen Rekord? Wer bricht diese Siegesserie von 28
Ja.
Siegen und 0 Niederlagen? Und wer beschert Khabib seine erste Niederlage im professionellen MMA? Und ich glaube aber nicht, dass es Tony ist. Ich denke, ganz ehrlich, ich denke sogar, dass Khabib, wenn nicht sogar ungeschlagen, die Karriere beendet. Und ich bin kein Khabib-Fanboy oder sonst was. Ich denke, viele wissen auch, dass ich persönlich einfach ein großer Fan von McGregor bin. Aber ich persönlich denke einfach nicht, dass auch ein Tony Ferguson Khabib besiegen kann. Einfach, weil ich dafür Khabib zu stark gegen Poirier und zu stark gegen McGregor gesehen habe. Und wir nicht vergessen dürfen, was McGregor und Poirier für Weltklasse-Athleten sind. Und es ist jetzt nicht so, als ob Toni viel, viel besser ist. Ich meine, klar hat Toni ein ganz anderes Arsenal, sage ich mal. Ne? Kämpft unorthodox, stark auf dem Rücken, lässt sich immer was einfallen. Er kämpft ganz anders, natürlich. Aber sie sind doch, denke ich, alle auf demselben Level. Und Khabib hat alle Kämpfer auf diesem Level besiegt.
Ja, und ich bin auch der Meinung, dass der Kampfstil von Khabib, der lässt sich nur brechen oder besiegen von einem Athleten, der genauso gut ringen kann.
Und das wäre Gaethje. Also Gaethje
ist der wirklich so ein guter Ringer? Ich weiß es halt nicht, weil ich habe Gaethje nie ringen sehen.
Er kämpft ja auch nur im Stand. Aber Gaethje war NCAA Division One All-American. Zum Vergleich, Daniel Cormier hat auch diesen Preis gewonnen. Brock Lesnar hat ihn auch bekommen. Mhm. Also man weiß schon, welche Tyron Woodley natürlich auch. Also man weiß schon, in welcher Liga Gaethje zumindest damals in der College-Zeit gespielt hat. Mhm. Es ist halt schade, dass er nie ringt, denn ich denke wirklich, der Einzige, der Khabib wirklich besiegen kann, ist ein wirklich starker Ringer oder jemand, dessen Takedown-Defense einfach phänomenal ist. Aber Ferguson wurde halt schon einige Male zu Boden gebracht. Da brauchen wir uns nichts
richtig
vormachen. Und schaut euch einfach Ferguson gegen Lee an. Und
ich sehe auch das Ringen bei Ferguson nicht so stark, dass er da gegen Khabib gegenhalten kann.
Ich denke auch nicht, dass Ferguson so kräftig ist. Einfach von der Physis her ist Khabib einfach der bulligere. Auch wenn sie im Lightweight sind, ist Khabib einfach der breitere und Ferguson halt der schlaksigere.
Ja. Und diese Kondition, ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern schon mal gerungen hat, schon mal Bodenkampf gemacht hat, das ist so extrem anstrengend, es ermüdet extrem die Muskulatur. Wenn du das nicht über Jahre trainierst, ist es unheimlich schwierig, konditionell mit einem Ringer mitzuhalten. Das kann sich keiner vorstellen, wie intensiv das am Boden, so eine Auseinandersetzung am Boden ist. Und das ist eine komplett andere Kondition, Kraft, Ausdauer, die da gefordert ist, als ein Kampf im Stand. Das kann man nicht vergleichen.
Ja.
Und Khabib ist da extrem ausdauernd, extrem stark, weil er es schon seit seiner Kindheit macht. Und auch in all seinen Kämpfen, schaut man sich seine Kämpfe an, sie sind letztendlich vom Stil, vom Ausgang her, alle der gleiche Gameplan. Immer. Er ermüdet die Gegner am Boden, macht die einfach matt und dann nach und nach wird er immer stärker und punkte dann auch im Striking, weil die meisten Gegner dann einfach müde sind. Übrigens, sein Striking hat er auch verbessert. Also Khabib ist kein fauler Hund gewesen. Da muss man auch sagen, er ist boxerisch über die Jahre immer besser geworden. Das heißt, er hat sich da auch weiterentwickelt und hat parallel dazu immer noch diese hervorragende ringerische Grundausbildung, die in seiner Heimat ja schon von Kind auf fest bei ihm verankert wurde.
Exakt, absolut. Deshalb sind wir mal gespannt. Es sind noch einige Monate bis zu diesem Fight, aber ich glaube, das wird grandios, das wird riesengroß. Und ich freue mich, hoffentlich sehen wir den Kampf diesmal. Ich würde sagen, kommen wir aufs letzte Thema. Nee, aufs vorletzte. Ich würde sagen, das vorletzte Thema, wir haben am Wochenende live auf The Zone den Rückkampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz. Einer der meist erwarteten Boxkämpfe in den letzten Jahren, würde ich fast schon behaupten.
Ja, und da haben wir das ja auch wieder gehabt. Es ist irgendwie ganz komisch. Eigentlich bin ich ja ein echter Anthony Joshua-Fan. Ja? Also ich finde den super. Toller Athlet, der hat alles, bringt alles mit, hat eine tolle Geschichte, im Knast gesessen, als Maurer gearbeitet, dann relativ spät mit Boxen angefangen, tolle Amateurkarriere, dann diese Profikarriere innerhalb kürzester Zeit vom Amateur-Olympiasieger, glaube ich, in London gewesen, zum Boxprofi, tolle Sportler geschlagen, wie zum Beispiel Klitschko und so weiter. Und dann verliert er gegen so einen Underdog. Und irgendwie freust du dich trotzdem für diesen kleinen Mexikaner, der da gewonnen hat, weil er so dieses übermäßige Unmögliche geschafft hat. Und genauso habe ich das halt auch bei vielen anderen Kämpfern. Ich finde einen John Jones toll, einen Anderson Silva, einen GSP, einen Khabib, alles tolle, tolle Kämpfer. Und trotzdem neigt man immer dazu, so ein klein bisschen zu dem Underdog zu halten. Zumindest ist es oft bei mir so. Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
Ja, das ist normal, denke ich. Das ist eben, wie vorhin mit dem FC Bayern München, das ist wie im Fußball. Wenn jetzt im Pokal der Erstligist gegen den Fünftligist spielt, dann ja, hoffen sich die Leute einfach so eine Sensation, so eine Überraschung. War, denke ich, auch schon immer so, vielleicht auch wegen Mitleid, so blöd es klingt, ja, aber da spielen, denke ich, verschiedene Faktoren eine Rolle. Und ich bin ehrlich, ich freue mich drauf, es wird ein spannender Fight, auch zu einer super guten Uhrzeit, 21.30 Uhr, ne, deutsche Zeit, sehen wir Joshua gegen Ruiz. Viel kann ich aber dazu nicht sagen, weil ich mich kaum damit befasst habe, werde ich in den nächsten Tagen erst noch machen. Ich würde aber einfach mal behaupten, dass Anthony Joshua gewinnt.
Also ich tendiere auch dazu, dass Joshua gewinnt, dass er sich nicht nochmal so einen Fehler erlauben wird. Aber letztendlich kann man auch viel mehr dazu nicht sagen, weil es ist halt ein Kampf. Es ist halt jetzt auch offen, dadurch, dass er den ersten Kampf verloren hat. Komischerweise jetzt beim Rückkampf habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ich persönlich zu Joshua tendiere und ihm den Sieg eigentlich wünschen würde. Komisch, aber da hat man sofort wieder das Gefühl, der Champion, der entthront wurde, der jetzt wieder zurückkommt und sich den Titel wiederholen will, erinnert mich sofort so ein bisschen an Rocky 3, der da gegen Mr. T, Clubber Lang, verloren hat. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie ganz komisch. Auf der anderen Seite würde ich es natürlich auch einem Ruiz gönnen. Möge der besser gewinnen, kann man eigentlich nur sagen, oder?
Genau, du sagst es, möge der bessere gewinnen. Somit würde ich auch zum letzten Thema kommen. Und zwar ist die Zeit der Wochenenden ohne UFC vorbei. Wir haben am Wochenende UFC on ESPN Overeem versus Rozenstruik. Ich weiß zwar nicht, wie man seinen Namen ausspricht, ich denke mal. Und ist ein schwieriges Thema. Aus einem Grund, eigentlich hätte ja Alistair Overeem gegen Walt Harris kämpfen sollen. Jedoch wurde die Stieftochter von Walt Harris wurde vermisst gemeldet. Somit hat Walt Harris gesagt, ja, während das Ganze noch passiert oder während sie halt noch gesucht wird, kann er sich halt nicht auf den Kampf vorbereiten. Und leider Gottes wurde die Stieftochter von Walt Harris dann auch leblos gefunden. Soll scheinbar irgendein Kriminalfall sein und da wurde auch öffentlich nach den Tätern gesucht und so weiter, nach den vermeintlichen Tätern. Und sehr traurig eigentlich das Ganze, weil Walt Harris kennt man, ist ein super Typ, ein super guter Kämpfer auch. Ist natürlich sehr schade. Die UFC hat da natürlich auch so gut es geht mitgeholfen. Das heißt, wie nennt man das? Belohnungsgeld für Tipps, die zur Lösung finden, ne? Mhm. Da hat die UFC was draufgelegt, Johnny Walker, Ali Abdelaziz hat auch noch Geld draufgelegt, aber leider, wie gesagt, hatte das Ganze kein Happy End. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir mal über den Kampf. Overeem gegen Rozenstruik. Rozenstruik hat jetzt mit einem K.O. gegen Arlovski beeindruckt. Ich weiß noch, wo ich dich gefragt hatte, ob du den Namen kennst, wir beide nicht kannten. Und jetzt kämpft er einfach mal gegen Overeem. Ne? Ist ja auch nicht schlecht.
Das ist auf alle Fälle für ihn eine Riesenmotivation, ein Riesenansporn, weil Alistair Overeem, The Ream, ist natürlich ein Name, fast schon Legende, könnte man sagen. Gibt, glaube ich, keinen Flecken auf der Erde, wo Alistair Overeem noch nicht gekämpft hat. Und gehört auch zu den Kämpfern, die ich sehr mag, die ich schon seit Jahren verfolge. damals schon zu der Zeit, wo er beim K1 gekämpft hat. Auch daran wirst du dich vielleicht nicht erinnern können. Es waren noch die Zeiten, als auf Eurosport zur Weihnachtszeit die K1-Kämpfe liefen. Das Finale dann in Japan, ganz große Sache. Und da hat er schon super Kämpfe abgeliefert. Dann in der Bright hat er super Kämpfe gemacht. Er war dann bei Strikeforce, glaube ich, bei Bellator war er, glaube ich, auch, oder?
Ja, der war überall auf jeden Fall.
Der hat, glaube ich, schon überall gekämpft. Also wirklich ein Typ. Hat natürlich dann auch seine harten Zeiten durchlaufen müssen, als er dann positiv getestet wurde. Und ja, so ein klein bisschen habe ich immer den Eindruck gehabt, dass nach seinem positiven Dopingtest er so einen kleinen Einbruch hatte. Als hätte man ihm so den Stecker rausgezogen und so ein bisschen Power würde ihm fehlen. Vielleicht hing das wirklich damit zusammen, dass er halt jahrelang vielleicht doch nachgeholfen hat. Und jetzt, wo man ihm das genommen hat, also so ein bisschen Probleme gehabt hat, hat dann gute Kämpfe abgeliefert, zwischendurch auch mal wieder schlechte. Ist aber eine feste Bank in der UFC und jemand, den man erstmal schlagen muss. Wobei ich natürlich jetzt sehe, dass für Alistair Overeem eben natürlich immer, immer schwieriger wird, sich zu motivieren. Vor allem dann, wenn so Newcomer kommen, die heiß und hungrig sind,
Ja.
das halte ich halt immer für sehr gefährlich.
Zumal man auch dazu sagen muss, dass Overeem jetzt zwei Kämpfe in Folge gewonnen hat. Beide in der ersten Runde. Einmal gegen Sergej Pavlovic, einmal gegen Alexei Oleinik. Und jetzt einfach gegen einen, ich will nicht sagen, völlig unbekannten Kämpfer kämpft, aber doch gegen einen, den man im Mainstream gar nicht so kennt. Gegen einen Gegner, der auch nicht gerankt ist und erst seit drei Kämpfen bei der UFC ist. Und ich denke, das ist auch schade für Overeem, weil Overeem gerne gewollt hätte, dass es weiter nach oben geht. Jetzt,
Ja.
wo er Oleinik besiegt hat, vielleicht Derrick Lewis oder ich weiß ja nicht. Stattdessen bekommt er halt einen Newcomer.
Ja, und dann sieht man
Also.
mal, wie schnelllebig dieses Fight-Business ist, weil schaut man mal so ein klein bisschen zurück, da stand er kurz vorm Titelkampf und hätte er gegen Ngannou gewonnen, wo er spektakulär K.O. gegangen ist, also einer der ja, bösesten K.O.s, könnte man sagen, die ich je gesehen habe. Also wirklich ganz spektakulär ist er da zu Boden gegangen. Das hätte ja eine Wende in seiner Karriere sein können, weil dann wäre der nächste gewesen, der gegen Miocic gekämpft hätte, aber dann gehst du da so brutal K.O. und musst dann auf einmal wieder ganz andere Kämpfe machen. Also das Fight-Business ist echt
Naja.
hart und jetzt muss er gegen den Newcomer ran.
Gut, zwei Dinge. Erstens, Rosenstruck ist halt kein Newcomer. Er ist halt neu in der UFC.
Ja,
Und das zweite
vollkommen
ist,
richtig.
bevor Overeem gegen Ngannou gekämpft hat, hat er gegen Werdum gekämpft. Davor gegen Markant. Und davor hatte er schon seinen Titelkampf gegen
Ja, das stimmt auch, ja.
Stipe. Als er gedacht hat, Stipe hätte gezappt. Ne? Also ganz berühmt diese Szene. Wo, ja, klar, er wurde halt ausgenockt und kurz danach interviewt. Natürlich ist man da noch ein bisschen verwirrt und ja, auch ein ganz berühmtes Meme eigentlich im Internet. Ja, spannender Kampf. Ansonsten ist halt auch wirklich nichts Spannendes auf der Fight Card. Wir haben Ben Rothwell gegen Stefan Struve. Der,
Oh,
ja, Struve, der hat
Uwe.
ja, bei seinem letzten Kampf seinen Rücktritt verkündet.
Richtig.
Ich weiß noch, es war in Prag, ja. Das ist kein Witz. Struve hat damals in Prag gekämpft und da war es halt scheinbar ein großes Thema. Struve, was denkst du darüber und so weiter? Wo ich mir dachte halt, naja, Struve war halt jetzt keiner, der die großen Zahlen bringt oder jemand, der irgendwie ein großer Name ist oder jemand, der wirklich relevant ist für eine Pay-per-view-Main-Card, aber Struve war halt immer da. Den hat man immer mal wieder kämpfen sehen. Der Skyscraper, der 2-Meter-Riese, ne? Und ja, hat jetzt nicht allzu lang angehalten mit seinem Rücktritt gegen Ben Rothwell. Den gibt's scheinbar auch noch. Ja, puh.
Also für Struve freut es mich, dass er nochmal kämpft. Der hat ja zwischendurch schon seine Karriere beenden müssen, auch vorher schon mal wegen Herzproblemen.
Ja.
Ist dann wieder zurückgekommen, hat dann aus eigenen persönlichen Gründen seine Karriere beendet, kämpft jetzt wieder. Aber sind wir mal ehrlich, die sind halt beide schon ein bisschen ausrangiert. Die werden halt beide keine große Karriere mehr vor sich haben. Ja, Struve ist ja halt auch oft schon bös K.O. gegangen, hat auch hier und da mal gut gewonnen. Er gibt immer alles. Also es ist ein motivierter Kämpfer, der auch nicht langweilig kämpft. Aber ja, wo soll die Karriere hingehen, fragt man sich.
Ja, der Kampf interessiert auch wenige. Wir haben noch Jana Kunitzkaya gegen Aspen Ladd. Aspen Ladd kennen viele von der Kontroverse rund um Jermaine Duranami. Wurde der Kampf zu früh abgebrochen von Herb Dean oder nicht? Es war im Sommer, falls du dich noch erinnerst.
Nein.
An nicht?
Nee,
Aber
ich kann mich nur dunkel erinnern. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen.
ja, nee,
Ich bin mir nicht ganz sicher.
wenn du den Clip siehst, wirst du dich daran erinnern, da
Ja.
hat Herb Dean, da hat Espen Ladd gegen Jermaine Duranami gekämpft und da hat Herb Dean scheinbar relativ früh den Kampf abgebrochen, wobei wir damals noch im Podcast uns ziemlich einig waren, dass er das eigentlich in Ordnung abgebrochen hat. Wir haben noch, wen haben wir denn noch auf der Fight Card? Jana Kunitzkaya kenne ich noch, die hat mal gegen Chris Cyborg gekämpft. Bei der UFC 222, März 2018, genau. Marina Rodriguez gegen Cynthia Calvillo und Cody Stammann gegen Song Yadong. Haben wir auch noch.
Song Yadong, nee, den, nee, habe ich jetzt nicht. Ich meine, mich an den erinnern zu können.
Jo.
Wie hieß denn der gegen Yair Rodriguez so K.O.
Der
gegangen ist?
Korean Zombie.
Ja, aber da gibt es noch einen anderen Jungen. Ich glaube, das könnte der sein, aber ah, der hat so
Nee,
einen geilen Fight gemacht.
der
Nicht
Song.
so Korean Zombie, es gibt so einen anderen jungen Koreaner. Ist es ein Koreaner, der da
Ich glaube, du
kämpft?
meinst, wie heißt der? Yi Ling Bing oder sowas? Yi Liang Bing?
Ja, ist immer schwierig, die auseinanderzuhalten. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber der hat ganz geil gekämpft. Der war so ein spektakulärer Kampf. Ach, gegen wen war denn das nochmal? Oh, tut mir leid, liebe Zuhörer. Ich krieg's manchmal nicht auf dem Schirm.
Ja, alles gut. Oder Li Jingliang. Den gibt's auch.
Naja, es gab so einen Koreaner, der so einen spektakulären Kampf da gemacht hat, aber irgendwie.
Ja, gut.
Ah, ich hab's mir noch aufgeschrieben.
Ja, auf jeden Fall ist das nicht. Und
Ja.
ja, langweilige Fight Night, wenn wir ehrlich sind. Also was heißt langweilig? Auf dem Papier natürlich nur. Ne? Meistens sind.
Anschauen werde ich es mir trotzdem.
Ja, es gibt ja auch Heavyweight-Action drauf. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Woche danach UFC 245 Usman vs. Covington haben. Und das wird natürlich ein Fest. Aber ich würde sagen, darüber sprechen wir erst nächste Woche.
Richtig, da freue ich mich schon auf die nächsten beiden Podcasts, die da kommen. Nämlich zum einen der Podcast vor diesem Highlight-Event, dem Jahresabschluss-Event. Und der Podcast nach diesem Event wird natürlich auch geil. Also da stehen uns zwei brutale Talkrunden zuvor. Und nächste Woche, das wird besonders spannend, weil dann wird ja der Carsten wieder in seine Glaskugel schauen und uns die Prognosen und die Fight-Ergebnisse durchgeben, so dass ihr euch das Event eigentlich gar nicht mehr angucken braucht, weil der Carsten hat meistens zu 100% recht.
Genau, einfach aufs Gegenteil wetten und
Genau, dann habt ihr eine
schon
sichere
seid ihr
Bank.
reich. Ja,
Ja, es wird auf jeden Fall spannend und ich freue mich schon auf unsere Fehlurteile und auf unsere Fehlprognosen, die wir abgeben werden.
jo, also, ich danke euch allen fürs Zuhören. Dreiviertel Stunde, ohne dass wir ein Event hatten. Das ist ja, das ist
Ohne dass wir
witzig.
einen Plan hatten, worüber wir reden.
Ja.
Also wir können schon echt eine Menge Unsinn reden.
Das ist kein Witz, ne? Wir hatten vorher nicht abgesprochen, worüber reden wir
Nein.
heute, sondern einfach go und go. Also, hat mir Spaß gemacht. Müssten wir eigentlich öfters machen. Einfach frei über Themen reden. Da kommen wirklich spannende Themen dabei rum, so wie die Sache mit Frankreich
Irgendwas
und so.
finden wir beide eigentlich immer, weil wir so viele haben, so viele
Ja,
Dinge haben, über die
ja.
wir uns gerne austauschen, weil wir so gerne über Kampfsport reden. Also da gibt es, glaube ich, immer ein Thema.
So ist es. Also Leute, ich danke euch. Matthias, Schlusswort gehört wie immer dir.
Also ich bin mir ganz sicher, dass der Carsten bestimmt zur nächsten Woche, also zu diesem Hauptevent des Jahres oder zum Jahresabschlussevent, ihr wisst, wovon ich rede, da wird es mit Sicherheit das ein oder andere Video noch geben. Deswegen schaut mal beim Carsten auf dem YouTube-Kanal vorbei. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder Wünsche, dann schreibt uns beiden einfach auf Instagram.